eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 17. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir fragen uns heute, wie Mystery-Serien funktionieren und warum sie die Leute interessieren. Aus aktuellem Anlass natürlich, denn bald startet bei Netflix 1899 die bislang teuerste deutsche Serie überhaupt. 1899 ist ebenso im Genre Mystery zu Hause wie das Sky Original Souls, womit in diesen Tagen gleich zwei groß gedachte Geheimnisserien starten. Wie wird die Welt auf diese Rätselgeschichten aus Deutschland reagieren? Denn beide Serien sind durchaus für ein internationales Publikum gedacht. Das mit dem internationalen Publikum, das zudem garantiert sehr groß sein dürfte, gilt natürlich auch für die fünfte Staffel des Netflix-Hits The Crown, der zwei Monate nach dem irdischen Ableben der Queen, deren fiktionale Lebenserzählung in den 90er Jahren fortsetzt. Ist The Crown noch so gut wie früher oder lässt die Faszination der Serie nach, je näher wir uns vom Mysterium bzw. je weiter wir uns vom Mysterium der jungen Queen in die immer besser dokumentierte und auch persönlich erinnerte Gegenwart begeben? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe und ich bin sehr gespannt darauf, wie Jan das sieht. Auch die Fußball-WM in Katar wird in dieser 17. Folge von Och eine noch, der Fernsehpodcast, am Ende nochmal ein kontroverses Thema werden, aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Meine Eingangsfrage an Jan heute, an den sehr erkälteten Jan. Ich bin froh, dass er überhaupt da ist mit seinem Husten. Er hat hier schon einen heißen Tee stehen. Meine Eingangsfrage an Jan ist eine ganz einfache heute. Lieber Jan, was ist toll und was ist scheiße an Mystery-Serien?
Also, meinst du, was ich persönlich finde oder was
objektiv? Ich bin immer an deiner persönlichen Meinung interessiert.
Objektiv ist es ein bisschen leichter zu beantworten, glaube ich, als subjektiv, weil was mich daran stört, ist oftmals die Tatsache, dass es so selbstreferenziell ist und dass sich die Schock- und Gruseleffekte um sich selber drehen. Und da kommen wenn wir nachher auf eine Serie, die von den Machern von Dark, Macherinnen von Dark gemacht worden ist, zu sprechen kommen, da ist es radikal aus meiner Perspektive so, dass sie so ein bisschen im eigenen Saft köcheln und das stört mich immens. Deswegen mag ich so gerne so Suspense-Horror oder Grusel, der ganz ohne Schockeffekte auskommt, sondern mehr so aus so inneren Verwerfungen, aus psychologischen Brüchen und so weiter. Und das deswegen toll an Mystery ist, das ist einfach, dass ich mich gerne grusele.
So. Ja. Du setzt jetzt so ein bisschen Grusel und Mystery fast schon gleich, oder? Also
ja, ich glaube, also Mystery soll ja zumindest sowas wie so ein Unwohlsein vermitteln. Also Grusel ist dann so, es gibt ja verschiedene Genres, die so alles abdecken, also alle Gänsehaut-Steillagen. Das ist so ein bisschen so, dass Horror ist für die leichteren Geschmäcker oder für die nicht ganz so anspruchsvolleren Geschmäcker, wo es halt richtig auf die 12 geht.
Die nicht so viel nachdenken und irgendwie mit Zetteln irgendwie Szenarien und mit Pfeilen irgendwie aufmalen
wollen. Ja, genau, wo wird halt geslasht und da fliegen dann halt die Macheten und sowas und Gruselstoffe arbeiten halt eher auf Suspense-Ebene, eher psychologisch, und Mystery-Stoffe arbeiten eher damit, dass die Situation, in der sich die Menschen befinden, unerklärlich ist. Und das muss am Ende zwar nicht gruselig sein, aber ich glaube, Unbehagen soll es eigentlich immer auslösen.
Ich weiß gar nicht, wann ich den Begriff Mystery zum ersten Mal gehört habe. Es könnte sein, dass das im Zusammenhang mit der Serie Lost gewesen ist, von der ich ganz sicher angenommen habe, dass sie in den 90ern gelaufen ist. Aber ich hatte ja ein Gespräch mit den beiden Dark- und 1899-Machern und ich hatte schon in meinem Text geschrieben, dem Mystery-Urhit aus den 90ern habe ich gesehen, oh, die Serie lief von 2004 bis 2010, ist also eigentlich noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, also ich habe als Kind oder als Jugendlicher, also mit meiner Filmsozialisation, eigentlich schon sehr, sehr früh an diese, wie man heute sagen würde, Mystery-Stoffe einen großen Gefallen gefunden. Also ich habe, glaube ich, schon mal Picnic at the Hanging Rock, Picnic am Valentinstag, als einer meiner prägendsten Kindheitserfahrungen. Und das ist ja im Prinzip ein Mystery-Stoff par excellence. Nur damals, Peter Weir-Film aus den 70ern, da gab es diesen Begriff Mystery noch nicht. Da war das einfach ein unheimlicher, rätselhafter Film. Und ich glaube, seit das Ganze eine Industrie geworden ist mit dem Mystery oder dem Begriff, und natürlich haben da auch so Autoren wie Stephen King oder so zu beigetragen, seitdem haben wir eben auch diese Versatzstücke, die wir häufiger sehen. Aber lass uns jetzt nicht zu sehr in die Analyse gehen. Wir starten einfach mal mit dem Format 1899. Wir haben Glück, denn genau heute fällt das Embargo von Netflix, dass man darüber reden darf. Embargo. Meine Frau hat immer noch Angst vor dem Begriff, die verbindet den nämlich mit anderen Dingen, so Politik und so. Ich sage immer, nee, Embargo darf man in unserem Geschäft sagen, ohne dass man Angst hat, beziehungsweise solange man das Embargo einhält. Nee,
ist eine Liefersperre am Ende.
Ja, genau, eine Redesperre. Also es sind 1899, sind 8 Folgen, circa 60 Minuten, und die könnt ihr ab Freitag, 18.11. komplett bei Netflix sehen. Und ja, Jan, erzählt mal ein bisschen, worum es in der Serie geht.
Ja, das ist gemacht von den Godparents of German Mystery, wenn man so will. Ich glaube übrigens nochmal kurzer Schlenker zurück, ich glaube, dass bei Twin Peaks hierzulande der Begriff der Mystery erstmals aufgekommen ist. Und das war schon in den frühen 90er Jahren. Und in den USA ist der Begriff sehr viel gängiger und wahrscheinlich auch schon sehr viel länger gebräuchlich. Aber hier in Deutschland, aus deutscher Produktion, ist er tatsächlich, glaube ich, durch Jantje Friese als Autorin und Baran Bo, oder was genau, wie man den ausspricht.
Man nennt ihn Bo.
Bo, ja, ich wusste nämlich genau, weil dieses Bo ja klein geschrieben wird, wusste ich gar nicht, ist es Teil des Nachnamens oder
also
Teil des
Vornamens? Also sie nennt ihn Bo, und die Leute, die deinen Film promoten, nennen ihn auch alle
Bo. Ich würde mich auch Bo nennen lassen, wenn ich einen Bo im Namen hätte. Auf jeden Fall, die beiden, er als Regisseur, haben mit der Serie Dark, ist noch gar nicht so lange her, 5 Jahre,
haben sie 16 oder 15 oder 16 17, haben sie angefangen mit der ersten Staffel.
Da haben sie das Mystery-Genre in Deutschland auf völlig neue Füße gestellt. Ob diese Füße gut oder schlecht tragen, das gibt es verschiedene Ansichten von. Die meisten Leute mögen es sehr gern, was sie machen. Es ist extrem erfolgreich gewesen, Dark, auch weltweit. Das hier ist nicht wirklich verlinkt mit Dark, aber hat eine ähnliche Atmosphäre. Es geht los damit, dass im Jahre 1899, also dem titelgebenden Jahr, ein Auswandererschiff, ich nehme mal von Hamburg oder Bremen aus.
Nee, es ist von Southampton, glaube ich.
Achso, also England. Aber es ist ein deutsches.
Es ist ja eine deutsche Crew. Ja in der ersten Folge erklärt, weswegen die Hälfte der Besatzung deutsch ist. Das Schiff war früher bei einer deutschen Reederei beheimatet, und es ist von der englischen Reederei gekauft worden, und deswegen haben wir an Bord diesen Mischmasch aus teilweise noch diesen deutschen Kapitän und seine alten Besatzungsmitglieder, und die Passagiere sind ja sowieso sehr international.
Sehr international, die fahren. Entschuldigung, das könnte öfter passieren, dass ich mich mal räuspern muss, aber eigentlich geht es mir.
Du musst dich dann auch nicht immer entschuldigen. Nee, wir wissen jetzt, dass du Husten hast.
Okay. Dieses Auswandererschiff fährt also nicht von Hamburg, sondern von Southampton nach New York, und hat insgesamt 1600 Menschen an Bord, also Crew groß, und Passagiere, erste und dritte Klasse. Ich weiß gar nicht, ob es eine zweite gibt, also eine Luxusklasse und so eine Holzklasse, 4 Decks unter der Wasserlinie. Und plötzlich erhält dieses Schiff Funksignale von einem Schwesterschiff, also aus derselben Reederei, das seit 4 Monaten verschollen ist und eigentlich auch schon abgeschrieben wurde. Niemand wusste, wo es ist. Spielt wahrscheinlich im Bermuda-Dreieck oder sowas. Nicht ganz geklärt am Anfang. Und der Kapitän dieses Schiffes, Herr Jansen, gespielt von Andreas Pietschmann, der bei Jantje Friese und Baran Bo da sehr gerne mitspielt, der entschließt sich dazu, dieses Schiff zu suchen, fährt dorthin, findet ein Geisterschiff vor, in dem kein Mensch ist, außer einem kleinen Jungen. Man muss aufpassen, nicht zu viel zu spoilern, aber ich glaube, das kann man sagen. Ist kein Mensch mehr an Bord, bis auf einen kleinen Jungen, der eine schwarze Pyramide dabei hat. Und damit ist die Geschichte eigentlich auch schon rundherum erzählt. Denn er wird mit an Bord genommen, also an Bord der Kerberos, des funktionierenden Schiffes. Die Prometheus liegt daneben. Die dümpeln so ein bisschen nebeneinander
her. Das ist das verlorene Schiff. Ne?
Das verlorene Schiff
sieht ganz genau identisch eigentlich aus.
Sieht identisch aus, ist aber nicht runtergerockt wie nach 4 Monaten, sondern sieht runtergerockt wie nach 40 Jahren aus.
Dachte ich auch, ja.
Und der Junge kommt an Bord, und das ist der Moment, wo sich auf diesem Schiff, also auf der Prometheus, dem funktionsfähigen Schiff, all das entlädt, was in diesen ganzen Mystery-Kosmen, wie auch zum Beispiel Dark, so wesensgebend ist. Nämlich, dass die Leute, die dort sind, alle augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben, falls halt Passagiere auf einem Auswanderungsschiff sind, aber trotzdem irgendwie alle dunkle Geheimnisse mit sich rumtragen und plötzlich falsche Identitäten offenbaren und irgendwie auch teilweise miteinander bekannt sind, miteinander zu tun hatten, und es offenbart sich dann halt so ein Panoptikum der Skurrilitäten verschiedenster Personen und Persönlichkeiten, die miteinander in Kontakt treten, und das ganze Mystery halt auf einem Schiff, dass auf dem plötzlich richtig merkwürdige Dinge passieren. Vor allem auf dem abgewrackten Schiff. Und mehr kann man darüber nicht sagen, weil das ist halt einfach, je mehr man sagt, desto mehr Licht bringt man ins Dunkel, dass mir, kurzer Link in meiner Bewertung, von Anfang an mal so richtig auf den Sack geht.
Hm. An was hat dich diese Filmhandlung am Anfang erinnert, der Plot? Oder an welche beiden sehr berühmten Filme? Diese Frage habe ich auch mal an
Aber nicht der Untergang der Poseidon, oder?
Nein.
Erzähl mal, ich weiß es
nicht. Naja, wenn es losgeht und man dieses Schiff sozusagen kennenlernt durch die Augen der Kamera und diese sehr unterschiedlichen Personen, Oberdeck, Unterdeck, denkt man natürlich erstmal an Titanic.
Ja.
Und der Plot, dass da ein verlorenes Schiff ist, was ein Signal aussendet und man denkt, oh, da sollte man vielleicht besser nicht hinfahren, aber natürlich fährt man hin, ist natürlich der Urplot von Alien. Ne?
Ah.
Also hattest du gar keinen Alien-Assoziation?
Nö, ich hatte gar keinen Alien-Assoziation.
Dass man dann durch dieses Geisterschiff mit so einer kleinen Delegation und Taschenlampen oder Laternen oder was sie damals noch hatten, durchgeht und jede Ecke irgendein was Schreckliches erwartet, das ist der Urplot
von. Okay, also sehr kluger Gedanke. Auf jeden Fall ist mir gar nicht gekommen, aber vielleicht käme ich dann auch schon, bevor ich dich frage, wie du es findest, zu diesem Aspekt, dass ich von Minute zweieinhalb ungefähr genervt war von dem Format. Mhm. Ich weiß, dass es sehr großes Publikum hatte, diese Art von Mystery schätzen. Aber was mich daran stört, an der Art und Weise, wie Baron Bo da diese Drehbücher von Jan Til Friese umsetzt, ist, dass er den Geschichten nicht eine einzige Sekunde Helligkeit, nicht eine einzige Abweichung von der mysteriösen Grundgeschichte gönnt. Es ist die ganze Zeit dreut irgendwas. Die ganze Zeit liegt dieser wirklich gute Soundtrack von Ben Frost darüber, der sehr vielschichtig, der auch richtig Tricks und Gimmicks macht. Manchmal klingt er so wie so eine falsch aufgelegte Schallplatte, manchmal wie so Techno, manchmal ist da Popmusik.
Der ist sehr elektronisch, der Soundtrack. Ne? Und ich kannte diesen Ben Frost nicht, aber der hat auch schon die Musik zu Dark gemacht. Also es ist sehr, sehr prägend, die Musik. Ich glaube, die zweite Mystery-Serie, über die wir heute sprechen, da ist die Musik spielt auch eine große Rolle. Ja. Aber das ist eine ganz andere Art von Musik. Das ist eine Art von elektronischem Soundtrack, die aber auch mit so Songversatzstücken teilweise arbeitet. Überhaupt spielen Songs ja eine große Rolle, weil immer an jedem, habe ich gar nicht hier mein Skript stehen, aber fällt mir jetzt wieder ein, weil ich habe auch tatsächlich alle 6 Folgen, die wir angucken konnten, gesehen. Am Ende einer jeden Folge, noch so während die Handlung läuft, in die letzten Bilder hinein, kommt irgendwie so ein Rock-Klassiker aus den 60er oder 70er Jahren. Und der Titelsong ist ja eine Variation von White Rabbit, ne? Mhm. Wo es ja auch einer der berühmtesten Pop- oder Rock-Songs über Drogenkonsum, ne? Also das ist dieses Psychedelische, soll da, glaube ich, hätte ich die beiden mal fragen können, warum sie diese Musik auswählen.
Aber guck mal, selbst das alles hat alles eine Bedeutung. Es gibt in diesem Format nichts, was keine Bedeutung hat. Und das ist einfach radikal überfrachtet. Ich finde, es ist natürlich versiert gefilmt. Es ist unglaublich souverän inszeniert. Die ganze Geschichte ist in sich schlüssig, obwohl es natürlich echt so eine Fantasy-Bullshit erzählt ist, die ständig irgendwelche Twists spinnt, wo man sich auf jeden Quatsch ausdenken kann mit Mystery.
Ob sie schlüssig ist, wissen wir eigentlich erst, wenn wir noch die 2 Folgen gesehen haben, die niemand sehen durfte.
Ja, ja. Nee, deswegen will ich auch gar nicht, wir wollen und dürfen nichts darüber erzählen, wie das weitergeht, weil jede Minute, die man zu viel verrät, nimmt natürlich Spannung raus und das sollte man den Leuten halt nicht nehmen, diese Spannung. Aber geht es dir denn auch so? Dass dir das so auf die Nerven geht?
Also ich glaube, ich war... Ich habe auch ein bisschen Probleme mit der Serie und das sage ich gerade, weil ich im Interview mit den beiden Machern, das ist ja auch ein Ehepaar, mhm, sehr sympathische Leute, wir haben ein tolles Gespräch gehabt, ich werde es mal versuchen bei meinem Facebook zu verlinken, wenn ihr Lust habt, das mal zu lesen. Aber ich hatte auch Probleme mit dem Stoff und dazu muss man ja sagen, ich hatte schon mit Dark Probleme, also es war mir auch schon zu prätentiös, zu konstruiert. Aber ich hatte trotzdem Lust auf diese Serie, weil ich den Plot eigentlich relativ gut fand. Und man muss sagen, ich fand eigentlich gerade die ersten beiden Folgen noch relativ interessant, weil da haben wir jetzt noch gar nicht so viel darüber geredet. Man lernt ja erstmal, bevor die überhaupt dieses verloren gegangene Schiff erreichen, lernt man ja erstmal die Passagiere kennen. Also da ist zum Beispiel im Unterdeck ist eine arme dänische Familie mit 3 Kindern. Die älteste ist schwanger. Die sind sehr religiös. Da gibt es... einen spanisch sprechenden Priester mit seinem Bruder, also ein Mitreisender. Es gibt ein französisches junges Paar, die gerade geheiratet haben, aber sich anscheinend überhaupt nichts zu sagen haben oder sich nicht verstehen. Es gibt eine seltsame Geisha mit einer älteren Begleiterin. Ich weiß gar nicht, wen habe ich noch vergessen. Es gibt einen polnischen Kohlenjungen, der da irgendwie die Maschinen befeuert. Es gibt natürlich diesen Kapitän, der irgendwie auch ein trauriges Geheimnis hat.
Ja, und ganz wichtig.
Die Hauptfigur, ne?
Die Hauptfigur, ja. Oder die beiden weiblichen Hauptfiguren im Grunde
genommen. Also das ist eine junge Britin, die ja anscheinend aus gutem Hause kommt, auch anscheinend irgendein Trauma mitbringt. Wird gespielt von Emily Beecham, eine gute Schauspielerin, finde ich auch, die auch jemand, der das Ganze tragen kann. Die hat Medizin studiert, darf aber den Arztberuf nicht praktizieren. Wie gesagt, wir bewegen uns im Jahr 1899. Das ist so ein bisschen die Haupthauptfigur zusammen mit dem Kapitän. Also wir haben ein ganz großes Ensemble von Charakteren und die lernen wir kennen in diesem sehr schön gestalteten Schiff. Also ich fand die die Ausstattung, auch die Kostüme sind großartig, die Bauten innen drin sind toll und man guckt dem gerne zu. Und ich finde eigentlich, dass es erst etwas später dann so ein bisschen Setzkasten oder Baukasten-Mystery wird, wenn wir die alle kennen und wenn dann Sachen passieren, ja, die eben in Mystery passieren.
Ja, aber es ist halt, also diese Frage nach Form follows Function, Function follows Form. Hier ist es halt tatsächlich so, dass die Ausstattung die Oberhoheit hat, permanent. Also die Ausstrahlung, die Ausstattung, die Kulisse, dieses mangelnde Licht. Ich glaube nicht, dass die mit Naturlicht drehen, sondern die drehen einfach mit echt richtig wenig Licht. Also ja, dunkeln viel ab und machen viel so Dimmerbeleuchtung. Und das ist einfach so dunkel ist es dann nicht. Und man kann auch Gruseleffekte erzeugen, indem es, also bestes Beispiel ist Twin Peaks. Twin Peaks hat unglaublich Licht im Moment und ist trotzdem ständig bedrückend. Und das sind diese Tools, die diese beiden einfach abgelegt haben. Die haben sie aus ihrem Werkzeugkasten rausgenommen und das stört mich dann.
Du kritisierst aber jetzt nicht die Dunkelheit an sich, oder?
Nein, ich kritisiere, dass diese Dunkelheit als permanentes Stilmittel eingesetzt wird, ja. um dunkle Gedanken hervorzurufen. Okay. Und das ist einfach billig. Also ich finde, das, wenn du die teuerste Serie der deutschen fiktionalen Geschichte machst, dann kann ich...
50 Millionen angeblich hat die erste Staffel gekostet.
Ja, ist brutal viel Geld, also zumindest für hiesige Verhältnisse brutal viel Geld. Dann erwarte ich einfach, dass sie sich nicht so sehr auf ein Genre einschießen und sich dir und dazu nicht dazu in der Lage sind, dieses Genre wieder zu verlassen. Aber wie gesagt, das ist mein Geschmack, weil ich weiß, dass das Dark weltweit eine richtig solide Fanbase hatte, bis in die dritte Staffel hinein. Und ich glaube, das wird auch hier passieren, weil du sagst, das ist völlig richtig, was du sagst. Die Charaktere, die sie darstellen, finde ich hochinteressant und sehr, sehr vielschichtig und auch gut gespielt. Der Cast ist international. Die haben alle, also so von den Factsheets von, ich weiß nicht, welche Agentur das betreut hat, waren halt die, in Klammern, die Serien, wo die mitgespielt haben. Das ist alles, was halt im Serienwesen irgendwie Bedeutung hat in den letzten Jahren, hat dieser Cast irgendwie seine Rollen gespielt. Und die machen das auch alle sehr gut. Und es ist hervorragend ausgestattet, es ist fantastisch gefilmt. Aber halt alles immer in Zeitlupe, alles immer so leicht sediert, alles leicht verlangsamt, alles zu dunkel. Und das ist manieriert. Ich glaube, dafür ist der Begriff manieriert oder selbstreferenziell erfunden worden. Das, also meine Tasse Tee ist es nicht so.
Ist dir das übrigens, wo wir jetzt gerade über deinen internationalen Cast sprechen, hast du mal die beiden Tonspuren gewechselt? Also vom Original auf Deutsch? Oh. Weil das ist ja schon auch krass. Es ist nicht nur ein internationaler Cast. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, 9 Sprachen in der Serie. Und die Leute sprechen alle ihre Originalsprache. Also der Kapitän mit seinen Besatzungsleuten spricht Deutsch. Einige Leute sprechen Englisch, zum Beispiel diese junge Ärztin. Es gibt das französische Paar, es gibt die beiden Spanier, von denen, glaube ich, der eine eigentlich Portugies ist. Es gibt einen Polen, es gibt die Dänen. Ich glaube, Norweger gibt es noch.
Schweden auf jeden Fall.
Nebenrollen oder Norweger oder Schweden. Also insgesamt sind es 9 Sprachen. Und wenn man auf englische Originalfassung, also Englisch hier in Anführungszeichen, sein Netflix einschaltet, dann hört man tatsächlich 9 verschiedene Sprachen. Ist natürlich immer untertitelt. Und wenn man auf Deutsch stellt, sprechen die alle sehr gut. gutes Deutsch.
Ja, das ist Verrat. Es ist noch nicht mal schlecht synchronisiert. Also manchmal stört es mich ja, dass es schlecht synchronisiert ist. Aber hier ist es einfach Verrat an der Geschichte. Weil das ist nicht, ist dieses babylonische Stimmengewirr, ist, glaube ich, ist ein Kernthema, dass die Leute sich eigentlich nicht verstehen, aber ja trotzdem miteinander kommunizieren. Die reden auch immer, die Dänen reden mit den Schwedinnen, mit den Französinnen in ihrer Sprache und umgekehrt und sowas. Die machen sich oftmals gar nicht die Mühe, ihre Sprache zu wechseln und verstehen sich dabei aber manchmal
so ein bisschen, nicht, manchmal bisschen, nicht.
Manchmal auch nicht, aber da wird nichts fingiert. Das ist wirklich, aber ich meine, das ist so, vielleicht weil es eine deutsche Serie ist, ich habe keine Ahnung, was
da ist. Ich weiß nicht, wie andere Länder das machen, ob jetzt, keine Ahnung, in anderen Ländern, wo es synchronisiert wird, Spanien oder Italien, ob die dann alle Italienisch sprechen. Ich denke mal, letztendlich ist das ein Verkaufsargument, weil nicht jeder ist bereit, sich eine Serie in neun sich abwechselnden Sprachen anzugucken. Ne?
Ja. Ja, vielleicht hat ja jeder Markt bei dem Budget beides im Angebot für die Leute, die einfach lesefaul sind. Finde ich auch legitim. Du musst wirklich, hier musst du viel lesen und wenn du Englisch, können wir ja alle vergleichsweise, also können viele Leute vergleichsweise gut. Und wenn du dann Englisch mit Untertiteln hörst, da kannst du das, da suppt das so ein bisschen durch dich durch. Da hörst du, verstehst du auch was, liest dadurch nicht ganz so aufmerksam. Wenn du da diese japanische Geisha japanisch reden hörst, ich glaube, es ist Japanisch.
Kantonesisch reden sie eigentlich, weil es ist nicht so ganz klar, ob die Chinesen oder Japaner oder ob es Japaner sind, die es als Chinesen ausgeben oder umgedreht. Also eigentlich reden die vorwiegend Kantonesisch.
Okay. Sie heißt auch Jung Lee, die Darstellerin und so, aber sie ist halt eine japanische Geisha. Es ist alles ein bisschen bizarr. Und dieses Bizarre wird halt dadurch ein bisschen aufgefressen. Das ist doof, aber vielleicht ist es auch einfach ein Service-Tool.
Ist dir eigentlich, hast du dich mit der Produktionstechnik, mit dieser The Volume Technik beschäftigt? Hast du darüber gelesen?
Erzähl mal.
Also das ist 1899 ist die erste europäische Serie, die mit einer ganz neuen Filmtechnik entstanden ist, The Volume. Das wurde, glaube ich, von George Lucas und den Disney Studios für Mandalorian erfunden. Und ich hoffe, ich kann es einigermaßen erklären. Normalerweise werden ja diese ganzen fantastischen Sachen mit Bluescreen gefilmt. Das heißt, die SchauspielerInnen bewegen sich im luftleeren Raum vor blauen Hintergründen und dann wird das alles, der ganze Hintergrund, dazu errechnet und kreiert. Und bei The Volume werden hochauflösende, hochkomplexe Videowände oder fast schon Videotürme hinter den Darstellenden aufgebaut und das wird auch alles, die Kamera ist im Kontakt mit diesen Wänden und das wird alles durchgerechnet und dadurch entstehen halt realistischere Kulissen, realistischere Welten, vor denen, und die SchauspielerInnen, die können sich denn eben auch vor den Welten bewegen, die können vor denen spielen.
Die sehen das, was da passiert.
Die sehen das auch tatsächlich. Ja, das macht viel aus. Es gibt ein paar ganz interessante Produktionsbilder von 1899 und die haben halt im Studio in Berlin-Babelsberg diese Dinger, keine 30x10 Meter Wände aufgebaut und haben, glaube ich, ein Jahr lang hat Jantje Friese und Baban Boboda oder gesagt, haben sie ein Jahr rumprobiert, weil die steckt noch so ein bisschen in Kinderschuhen, die Technik. Sehr kompliziert, auch fehleranfällig noch, aber sie sagen, dass das, die haben halt auch volle Kanne in der Corona-Zeit gedreht, wo man halt auch nirgendwo hinfahren konnte, um irgendwo zu drehen. Das wird die Filmtechnik revolutionieren. Sie sagen auch gerade, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, wird man halt irgendwie in 5 Jahren oder so, also in naher Zukunft, wird man Welten, alle möglichen hochrealistischen Welten als kreieren können, obwohl man niemals da gewesen ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Serie so teuer ist. Aber die haben natürlich auch das Schiff, die haben auch viel gebaut. Also. Und ich fand es ganz interessant, ich wollte es die ganze Zeit schon sagen, um nochmal auf Alien zurückzukommen, weil der Baban Boboda hat gesagt, er ist ein großer Fan von Alien und als er mit dem Production Designer so ein bisschen vorbereitet hat den Film, haben sie sich ganz viele Szenen und Produktionsfotos von Alien, also von dem ersten Ridley Scott Alien von 79 angeschaut, weil sie gesagt haben, sie erkennt keinen Film, wo das Begehen eines Schiffes so gut gezeigt wird. Das heißt, wenn du Leute zeigst, die auf einem Schiff, ob es jetzt ein Raumschiff ist oder in diesem Fall ein schwimmendes Schiff, wenn du da durchgehst, was musst du eigentlich zeigen von dem Schiff, damit man diese Illusion hat, man ist auf einem Schiff. Das fand ich ganz interessant, dass für ihn der Alien-Film auch so, auch so einflussreich war.
Bullaugen.
Ich gebe dir recht insgesamt, dass mir das Ganze, es hat ein sehr hohes Tempo und es sieht gut aus, aber es ist tatsächlich ein bisschen Setzkasten oder Baukasten-Mystery nach Anleitung. Und mir hat es deswegen auch nicht so gut gefallen. Ich glaube aber trotzdem, dass das ein großes Publikum
ich finden auch. Wird. Also gerade, weil Dark hat ein großes Publikum und wer Dark mag, wird hier ganz gut bedient. So, weil's auch,
aber es ist weniger komplex als Dark, oder? Ich weiß es nicht. Ich
bin naja, nicht aber so ein Dark ist ja nicht komplex, sondern Dark ist ja verknotet. Hm. Also da sind ja selbst Leute, die sich da intensiv mit dem Stoff beschäftigt haben, sind ja Mitte Ende der zweiten Staffel, haben die dann spätestens den Überblick verloren, weil so viele Querverweise und hier noch ein Faden und da noch eine Naht und so weiter existieren, dass das, glaube ich, am Ende selbst Friese und Bo da nicht mehr verstanden haben, oder?
Also ich habe mal die Jantje Friese, die ja die Head-Autorin ist, diese Serie ist übrigens im Writers Room entstanden, weil die mussten natürlich diese ganzen Sprachen auch, die mussten Leute dazu holen, die Dänisch, die Französisch, die Spanisch können. Ich habe sie mal gefragt, wie funktioniert eigentlich Mystery überhaupt? Wie geht man vor? Und dann hat sie mir gesagt, also man braucht eine Grundidee, worüber man erzählen will, die man aber am Anfang nicht verraten darf. Und man muss wissen, wo man am Ende dieser Reise, und 1899 ist auch wieder auf 3 Staffeln angelegt, herauskommen soll. Das würde jetzt das widerlegen, was du vermutest, dass sie nach 2 Staffeln Dark den Überblick verloren haben. Also sie sagt, am Anfang weiß sie, wo sie am Ende rauskommen will. Und dann bevölkert man diese Serie mit Figuren, die man interessant findet und über die man Konflikte erzählen kann. Und das Interessanteste, also man baut sich ein Spielfeld auf, hat sie gesagt. Und das Interessanteste eigentlich ist, dass sie gesagt hat, das Entscheidende bei Mystery ist immer, wann man den Zuschauenden welches Geheimnis preisgibt. Und Zitat dann, die Kunst bei Mystery ist das Informationsmanagement. Das heißt, sie überlegt sich und das würde ja auch unsere Kritik ein bisschen befeuern. Es fühlt sich so ein bisschen nach Management an, die Serie, ne? Ja. Dass man weiß, okay, und diese Information geben wir an dieser Stelle preis, ne? Also mir fehlt auch ein bisschen das Urgeheimnis bei dieser Serie. Also nicht jetzt, oh Gott, worum geht's, sondern dass man nicht nur von Geheimnissen bombardiert wird, sondern sie auch fühlt.
Irgendwie. Ja, weil das Geheimnis wird in Geheimnissen ertränkt, sozusagen. Also man ahnt ja schon, man kriegt Ahnungen, worauf es hinausläuft, wer welche Rolle dabei spielt, wer ein falsches Spiel spielt und so weiter. Aber die Suche danach, ist ja auch immer Mystery, Fantasy, Horror, das ist ja auch immer eine Suche. Also man ist ja als Zuschauer oder Zuschauerin immer dabei zu schauen, wer könnte wie im Krimi, wer könnte es sein, who done it, worum geht es hier, was sind die Hintergründe und so weiter. Und hier wird man so bombardiert mit Hinweisen darauf, dass irgendwas mysteriös ist, dass man die gar nicht mehr richtig sortieren kann. Aber ich bleib dabei, ich kann sie nicht sortieren, so, weil ich gerne Fiktionen mag, die vielschichtig sind und alles abgrasen, die auch mal einen Sonnentag zulassen, selbst wenn es eine regnerische Grundhaltung ist und so weiter. Mhm. Aber wir drehen uns da jetzt auch, glaube ich, selber im Kreis.
Eine Sache will ich merke schon an deiner Stimme, du willst zur nächsten Serie überleiten, ja. Was wir auch machen können. Ich wollte nur einmal eine Sache weitergeben, weil ich die ganz interessant fand. Ich habe die beiden, weil das ja wirklich die Mystery-Experten in Deutschland sind, gesagt, die haben sich übrigens beim Schauen der Serie Lost, über die wir schon angesprochen haben, kennengelernt. Also die beiden waren,
ja, das haben sie mir auch mal
erzählt. Die waren zusammen auf der Filmhochschule in München und haben eine 13-jährige Tochter mittlerweile, haben sie sich bei Lost zusammen anscheinend verliebt. Oder das war der Anfang unserer Beziehung, dass sie immer zusammen Lost geguckt haben. Und ich habe sie mal gefragt, wer eigentlich die größten Mystery-Künstler aller Zeiten sind. Und da hat Jantje Friese gesagt, okay, das ist ein bisschen allgemein, die Welt selbst, aber wenn sie kreative Menschen meinen, dann der amerikanische Autor und Produzent Damon Lindelof, der natürlich mit Lost, wo er auch schon beteiligt war, Watchmen und vor allem natürlich Leftovers sehr einflussreich war für die, aber auch Stephen King, David Lynch. Und dann hat Odar gesagt, fand ich ihn ganz interessant, für ihn ist die größte Rätselarchitektin aller Zeiten Agatha Christie. Er hat gesagt, es gibt keinen Geschichtentwist, den Agatha Christie nicht schon vor allen anderen vorweggenommen hat. Und ich habe ja Agatha Christie unheimlich gern gelesen, als so 13, 14, 15 war. Und man unterschätzt sie vielleicht tatsächlich. Sie hat wahrscheinlich, was Twists betrifft, wirklich unheimlich viel vorweggenommen.
Kann sein, ich habe sie gelesen, habe ich sie, glaube ich, echt auch als Teenager vielleicht mal ganz kurz, aber so richtig kennen wir. Also ich kenne ja diese ganzen
Es ist keine ganz große Literatur, aber ja, es ist fantastische Rätselarchitektur.
Ja, genau, Rätselarchitektur.
Ja. So. Ja, das Rätselarchitektur, schönes Stichwort.
Wenn ich sag's, du mal apropos, weiß ich nicht, ob Rätselarchitektur tatsächlich so ein die richtige Überleitung zu Souls ist. Eine achtmal so rund 45-minütige Sky-Serie.
Ich habe nachgeguckt, 41 bis 47 Minuten.
Okay, im Schnitt 45 Minuten. Die läuft schon seit Mittwoch bei Sky Atlantic. Und ist, wo wir gerade vor zwei Wochen über das Format Another Monday gesprochen haben, ist wieder eine, bisschen gespoilert, aber es klärt sich tatsächlich relativ zügig in der ersten Folge auf, eine Zeitschleifengeschichte. Es geht um die deutsche Ellie, gespielt von Julia Koschitz, die in Stockholm lebt mit ihrem Mann, der gleichzeitig Pilot ist, gespielt von Lawrence Rupp, den vielleicht einige Leute gerade kennen aus der Barbaren-Folge, wo er den Arminius spielt.
Ist ein Österreicher, ne? Der ist gerade so ein bisschen am Kommen.
Ist im Kommen, guter Schauspieler. Ja. Auch hier ein guter Schauspieler. Der ist Pilot und steigt in eine Maschine, die, ich muss es sagen, weil wenn wir das nicht sagen, ist es Quatsch, dann kann man gar nicht reden, aber die abstürzt und dem Vernehmen nach und der öffentlichen Wahrnehmung nach abstürzt, weil Terroristen an Bord sind und sich die, wie damals der Flug 93, der irgendwie in der Nähe von Philadelphia oder aufs Feld geflogen ist während 9/11, die Besatzung und die Passagiere gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Flugzeug nicht irgendwo reingesteuert wird, sondern eben wassert und dabei alle ums Leben kommen. Und diese Ellie erlebt diesen Tag immer wieder aufs Neue, wo sie morgens im Bett erwacht und weiß, dass dieses Flugzeug abstürzt nur mit ihm und sie will ihn daran hindern, in dieses Flugzeug zu steigen. Das ist so ein bisschen die Rahmengeschichte, korreliert allerdings mit noch so drei anderen Frauen Schicksalen, wenn man so will. Denn 10 Jahre später, das spielt auf drei Zeitebenen, 10 Jahre später, das was, glaube ich, so Ende der 90er Jahre dürfte das sein, so vom Styling her, ich bin mir nicht ganz sicher.
Also die Jahrtausendwende vielleicht, ja.
Um die Jahrtausendwende.
Oder frühe Nullerjahre, ja.
Ja, also ungefähr so ein Teenagerleben später behauptet der Sohn von einer Frau, gespielt von Birgit Hubmeier, er sei der wiedergeborene Pilot von damals. Und gleichzeitig gibt es noch einen dritten Twist, nämlich einer Frau namens Lynn, gespielt von Lily Apley, die in so einer Near-Future-Umgebung, also so irgendwann innerhalb der nächsten 10 Jahre oder sowas, auf so einen Sektenführer, Guru, ich weiß nicht, wie man ihn bezeichnen soll, ich weiß auch nicht, ob ich ihn näher bezeichnen möchte an dieser Stelle, namens Sebastian, gespielt von Alexander Jovanovic, trifft, der wohl offenbar mit seiner Community so etwas wie Dimensionssprünge organisiert. Das heißt, den Menschen dazu verhilft, dass sie zwischen verschiedenen Körperlichkeiten, Zeitebenen und so weiter hin und her springen können. Das sind so Sachen, mehr kann man darüber nicht verraten. Mhm. Aber diese drei Frauen-Schicksale sind miteinander verlinkt und bewegen sich aufeinander zu innerhalb dieser Erzählung. Das ist, für mich war erstmal wieder der Faktor Zeitsprung wie soll man es nennen, Zeitschleife, so wie Amnesie und sowas, ein relativ wohlfeiler Trick, um sich eine wilde Geschichte konstruieren zu können, die man mit den Regeln der Wissenschaft nicht erklären kann. Hier allerdings, kleines bisschen gespoilert, kriegt die Geschichte so nach Ende dritter, Anfang vierter Folge plötzlich eine Wendung, die sich davon ein bisschen entfernt und großartig ist. Mhm. Finde meine Meinung, am Anfang denkt man ein bisschen, oh Gott, schon wieder. Und als dieser Twist kommt und plötzlich eine andere Auflösung dieser Zeitschleifengeschichte entsteht oder eine Nebenperspektive darauf, kriegt die Geschichte eine unglaubliche Wucht plötzlich und hat angefangen, mich sehr zu interessieren. Ich weiß nicht, ob sie dich auch so interessiert hat.
Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das eine Serie ist, die mit jeder Folge, ersten und zweite Folge schwimmt vielleicht noch so ein bisschen im ähnlichen Fahrwasser, auch wenn man da schon immer mehr erfährt oder auch überrascht ist. Aber mit der dritten Folge und dann auch schon wieder mit der vierten Folge ändert man komplett die Wahrnehmung, weil es in eine andere Richtung geht. Und das ist wirklich interessant. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe erst 4 von 8 Folgen gesehen, 5. angefangen, Hast du alles gesehen?
Nein, schon? Ich habe nicht alles gesehen.
Okay, aber das heißt, wir wissen beide noch nicht ganz genau, wohin die Reise geht, wobei ihr das jederzeit Binge-Watching-mäßig nachholen könnt, weil die Serie, haben wir schon erwähnt, ist nicht seit Mittwoch, sondern seit Dienstag, 8.11. schon komplett bei Wow und Sky On Demand verfügbar, wenn man jetzt nicht diese Dienstagsausstrahlung immer auf Atlantic mitnehmen will. Also das muss man der Serie auf jeden Fall zugutehalten, dass die sehr, sehr tolle Twists hat. Und sie ist ja auch hochrangig ausgezeichnet worden, nämlich auf dem Serienfestival von Cannes hat sie zwei Preise abgesahnt, nämlich den fürs beste Drehbuch und da sind wir wieder bei der Musik, den für die beste Musik. Ist dir die Musik aufgefallen?
Ja, ja, negativ.
Ist dir negativ aufgefallen?
Ja, okay. Ich mochte sie nicht.
Ich fand sie sehr, also es ist ein orchestraler Soundtrack, ist von einer noch relativ jungen deutsch-russischen Komponistin. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, die auch schon diverse Preise gewonnen hat. Also die inszeniert sehr wuchtig, aber ich finde kompositorisch ziemlich gut. Also ja. Deswegen ist es sehr, das wird zusammen mit den auch sehr guten Bildern, ich finde die Serie ist auch herausragend gut gefilmt.
Ist gut gefilmt, ja.
Ist das schon mal ein Fund, mit dem Souls wuchern kann. Tolle Musik, also auch das ist Geschmackssache, aber es ist wirklich von Production Value, wenn man Musik mal als Production Value bezeichnet, und von den Bildern ist es schon mal ein tolles Paket
auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
Wie hat dir die Geschichte, wie hat dir das Drehbuch, das ausgezeichnete Drehbuch gefallen, abseits von den Twists?
Es ist eine interessante Dialogregie zum Beispiel. Ich finde, dass die Menschen da auf eine sehr originelle Art miteinander kommunizieren und teilweise auch eine sehr glaubhafte Art miteinander kommunizieren. Also auch sowas zum Beispiel diese Mutter-Kind-Gespräche zwischen der Birgit Hubmeier und ihrem Sohn. Da kommen so Situationen, wie sie, wenn er in sein Zimmer geht und die Tür hinter sich zuknallt und so weiter, so wie die Mutter darauf reagiert, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, so reagieren Eltern darauf, wenn sie merken, dass sie an ihre Kinder nicht rankommen. Also da sind sehr feine Dialogregie-Ebenen drauf vermerkt, die mir gut gefallen haben. Bist du skeptisch? Oder?
Ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit der Serie, weil ich finde, dass die Geschichte wirklich sehr interessant ist, dass die Serie unheimlich gut aussieht, dass sie tolle Twists hat. Und ich habe trotzdem immer wieder zwischendurch festgestellt, dass ich in den kleinen Szenen oft nicht so dabei bleibe. Und ich fand eigentlich gerade die Dialoge nicht so herausragend gut geschrieben, aber es ist dann vielleicht Geschmackssache. Du fandst sie gut. Fand sie nicht immer glaubhaft. Es ist interessant, deswegen bin ich auch so unentschieden bei der Serie, die übrigens herausragende Kritiken überall bekommt. Mhm. Also deutsches Feuilleton. Ich glaube, ich habe nichts Negatives gefunden. Stattdessen aber sehr, sehr viel sehr, sehr Positives und die Auszeichnung in Cannes und so weiter wird überall hochgelobt. Und normalerweise ist es ja oft so, wenn man so gespalten ist bei Serien, dass einem vielleicht kleine Szenen oder kleine Aspekte gefallen und das große Ganze stellt einen nicht so zufrieden. Und hier ist es komischerweise anders. Ich finde das große Ganze eigentlich sehr interessant. Die Geschichte, der Look und so weiter. Und oft gefallen mir so kleine Szenen nicht. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Lässt mich so ein bisschen ratlos zurück.
Ja, also mich hat vor allem diese Zukunftserzählung, diese Near-Future-Erzählung, die ist in sich nicht schlüssig und die ist sehr, sehr aufgeblasen und die hat ein bisschen was von deiner Lieblingsserie, möchte sie, glaube ich, atmen, diese von Ben Stiller mit von Severance. Mhm. Die möchte auch so dieses leicht klinische Ambiente der so einer Sinnlosigkeit, einer Sinnlosigkeit der menschlichen Interaktionen zeichnen und das macht sie einfach ein bisschen drüber. Also das ist so, man merkt, dass sie da sehr, sehr große Lust hat auf dieses Ambiente, das wohl in so einem alten Hotel spielt. Also diese Sekte ist in so einem alten Hotel untergebracht, wo sie aber so komische Kubusse gebaut haben, in denen halt bestimmte Menschen bestimmte Sachen erleben, damit bestimmte Dinge passieren.
Man muss vielleicht nochmal sagen, das ist, glaube ich, nicht zu sehr gespoilert, diese Sekte. Warum gehen die Leute dahin? Die müssen vorher, also der Sektenführer und seine Jünger, seine Chefjünger, die achten immer darauf, dass die Leute sich vorher komplett aus ihrem alten Leben verabschieden, dass die wirklich in Botschaften am Telefon oder sonst, bevor sie dann auch alles abgeben müssen, Handys und so weiter, sich von ihren Lieben verabschieden und sagen, ich gehe aus freien Stücken, ich bin weg. Die Idee, ich glaube, warum die Leute da hinkommen, ist, dass die sozusagen, die suchen eine Wiederbegegnung mit Verstorbenen oder wollen selbst wissen, ob es Seelenwanderung oder sich selbst oder ihre Lieben in einer früheren oder späteren Inkarnation gibt. Und dieser Sektenführer, ich glaube, es kommt tatsächlich in der ersten Folge raus, deswegen kann man sagen, gibt vor oder ist in der Lage dazu, diesen Kontakt herzustellen. Mhm. Deswegen laufen ihm seine Jünger zu. Und ich fand auch, dass dieses, das ist zwar ein sehr interessantes Setting, dieses Near-Future-Setting mit der Sekte, aber ich finde auch, dass das teilweise ein bisschen prätentiös und nicht so hundertprozentig gelungen ist. Andererseits gibt es auch da schöne Bilder. Also auch da sind wahrscheinlich die Meinungen verschieden.
Ja, also absolut. Die Meinungen werden verschieden sein und es hat schöne Elemente. Es hat auch inszenatorisch und von der Ausstattung her schöne Momente. Also es ist wirklich, nicht lieblos gemacht.
Nein, es ist eine sehr gut aussehende Serie.
Es ist dann so in dieser Near Future, die allein schon deshalb schon ein bisschen noch auf sich warten lässt, weil selbst in den heruntergekommensten Gegnern sind alle Fassaden mit LEDs ausgestattet und zeigen da permanent Sachen in Dauerschleife. Gleichzeitig sind aber alle Autos und es fahren immer noch viele Autos Benziner. So. Und da denke ich mir so, gebt euch doch mal Mühe, denkt doch mal nach. So. Und das ist so eine sehr typisch deutsche Lieblosigkeit, finde ich, die so einerseits unglaublich detailverliebt ist und andererseits aber so viele Dinge vernachlässigt, was in amerikanischen Serien echt nicht passiert. Da achten die sehr, sehr viel mehr.
Mir gar nicht aufgefallen mit den Auspuffen.
Ja, ist so.
Gibt's da wirklich welche, ja?
Ja, so, also es gibt mehrere Situationen, in denen wo Autos halt zu sehen sind und da ist nicht ein einziger Stromer dabei und so. Das ist einfach Quatsch. So, weil in spätestens 5 Jahren wird es echt nicht mehr viele von den Dingern geben, hoffen wir mal. Und das sind so kleines, vielleicht ein bisschen Erbsenzählerei, aber daran merke ich, dass die Leute sich halt nicht bis zum Grad von 100% Mühe gegeben haben, alles stichhaltig zu machen. Aber das tut der Gesamtqualität dieser Serie gar keinen großen Abbruch. Aber auch da ist es so, es spielt halt stark mit diesem, also ich habe, glaube ich, in meinem Text auch geschrieben, dass die wohl echt eine Überdosis Dark bekommen haben, die der Alex Eslam,
der Alex Show, Eslam Showrunner. Ist der Showrunner, kanntest du ihn vorher? Nee,
kann ich nicht. Der hat auch echt, also das, seine Co-Writer aus dem Writers Room, die sind relativ, also haben schon bekannte Sachen gemacht.
Slowborn,
sowas. Also genau, die haben schon ein paar Sachen gemacht, die bemerkt waren. Ihn kannte ich vorher nicht. Aber es ist auch hier so, es ist dauerdunkel. Es muss die ganze Zeit irgendwie eine Stimmung erzeugt werden, die besagt, die Leute hier sind in echt einer prekären Lage und müssen versuchen, da rauszukommen. Und das können sie anscheinend nicht vermitteln, wenn da gleichzeitig auch noch Leute echt gute Laune haben. Und das ist, wie gesagt, meine alte Leier, die ich jetzt eigentlich gar nicht mehr wiederholen möchte und damit jetzt auch Schluss mache.
Gut, also wir haben zwei Mystery-Serien gesehen, die uns beide nicht komplett überzeugt haben, aber du bist, glaube ich, sehr positiv bei Souls. Ich bin gespalten bei Souls und ich erkenne die Größe von 1899 an und du bist, glaube ich, noch ein bisschen stärker genervt davon. Letztendlich müsst ihr euch von beiden Mystery-Serien euer eigenes Bild
machen. Ja, also nochmal.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch Leute mit gutem Geschmack beide Serien super finden.
Total. Wer Mystery mag, wird da richtig spitze bedient. So, also es ist eine Empfehlung. Also beide sind bei mir eine Empfehlung, auch wenn ich es mir nicht selber empfehle.
Wirst du das Ende dir angucken?
Ja, werde ich.
Also man muss es machen, ne? Wenn man so weit eingestiegen ist, man muss wissen, wie 1899 aufgelöst wird.
Ich weiß auch, wie Souls ausgeht, das war mir wichtig, das zu wissen, sowas. Und also das versuche ich ja tatsächlich immer, so mindestens 3 Folgen, wenn es mehr als 6 Folgen hat, mehr als 3 Folgen am Anfang und die letzte Folge zu gucken, damit ich weiß, worauf es hinausläuft.
Ja.
Das versaut einem dann manchmal natürlich das Schauen der 4 Folgen dazwischen.
Aber die sind dann verbrannt.
Die sind dann verbrannt.
So. Genau.
Ja.
Ja, damit kommen wir zu etwas, was überhaupt nichts mit Mystery zu tun hat, würde ich jetzt erstmal so frank behaupten.
Ja, aber nämlich Fantasy.
Fantasy bestimmt, ja. The Crown, Staffel 5, klar, wir haben, glaube ich, noch nie über The Crown geredet, aber es kann auch sein, dass die vierte Staffel, ich habe alle Staffeln gesehen, dass die sogar vor unserer Zeit angefangen hat. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt 2 Jahre Pause hatten. Auf jeden Fall ist man mittlerweile bei Staffel 5 angelangt. 6 sollen es ja am Ende werden. Es sind 10 Folgen. Die sind seit Mittwoch, 9.11. komplett bei Netflix verfügbar. Übrigens haben wir heute tatsächlich nur Serien, wo man nicht Woche für Woche warten muss auf eine neue Folge, sondern die alle komplett verfügbar sind. Die The Crown-Folgen sind immer unterschiedlich lang. Diesmal gar nicht so eine große Variante, zwischen 48 und 58 Minuten. Und ja, das Ganze ist von Peter Morgan, der ja schon den Kinofilm Queen gemacht hat und der sozusagen ein Kenner des britischen Königshauses ist. Und ja, 1947 bis 56 war die erste Staffel, 56 bis 64 die zweite, 64 bis 77 die dritte, 79 bis 90 die vierte und jetzt sind wir mit Staffel 5 in den 90er Jahren angekommen. Und ich muss jetzt einfach mal die kurze Inhaltsangabe von Eva Sage aus der Zeit vorlesen, weil besser kann ich es auch nicht formulieren, wenn ich jetzt erzählen soll, worum es geht. Mit Staffel 5 von The Crown begibt sich diese Erzählung nun in die von vielen sehnsüchtig erwarteten frühen 90er Jahre. Die schrecklichen Jahre, in denen der königlichen Firma samt ihrem Boss, der Queen, die Kontrolle über die Medien entgleitet. Die Monarchie hat mit einer Sympathiekrise zu kämpfen und Charles und Diana sind im Rosenkrieg. Imelda Staunton, die neue Queen, spielt eine resignierte Queen, Dominic West einen selbstgerechten Prinzen, der sich als ewiger Thronfolger verschwendet sieht und Elizabeth Debicki eine wunderbar eigensinnige Diana, die der Firma langsam aber sicher den Krieg erklärt. Der Einzige, der sich im Alter fast ausgeglichen seinen Kutschenfahrten widmen darf, ist Jonathan Pryce als Prinz Philip. Damit habe ich nicht nur erzählt, oder Eva Sager nicht nur erzählt, ja, in welchen Jahren wir uns befinden und worum es geht, sondern auch, wer die neuen Rollen sind, weil das Prinzip bei The Crown, falls ihr es nicht oder noch nicht gesehen habt, ist ja immer, zwei Staffeln haben den gleichen Cast, dann sind die halt Leute zu jung sozusagen, um weiterzumachen. Und wir sind jetzt mittlerweile bei einer End-60er-Queen angelangt. Und natürlich sind auch die ganzen anderen Protagonisten älter geworden. Wie, fangen wir doch mal so an, Jan. Wie fandest du den neuen Cast?
Also ein bisschen schwierig. Also gerade weil der Cast zuvor teilweise ja wirklich brillant war und auch mit Preisen überhäuft wurde. Also das war hier
ich fand beide Casts eigentlich von der Staffel 1 und 2 und auch 3 und 4. Aber vielleicht tatsächlich der von der Mittelstaffel, von den beiden Mittelstaffeln noch besser,
ja. Kann sein. Ja, also hervorragend besetzt. Claire Foy als junge Queen, Olivia Colman als mittlere Queen, war sensationell. Auch von Prinz Charles, insbesondere Tobias Menzies, fand ich jetzt in der vorigen,
das
in
dem war
vorigen
Philipp, Staffel. Ja.
Philip Trump. Mhm.
Aber auch der, ich habe gerade den Namen nicht, den junge Prinz Charles, der Schauspieler war auch ganz, ganz toll,
ja. Fand ich, ja. Also die fand ich großartig. Also auch hier Josh O'Connor, das war der vorige Prinz Charles, nicht Tobias Menzies, das war, wie gesagt, ja. Prinz Philip. Die fand ich alle herausragend, auch weil sie einerseits gar nicht so sehr Wert darauf gelegt haben, dass sie sich ähneln, also dass sie den Originalen ähneln, die aber trotzdem eine Ähnlichkeit aufgebracht haben, die zumindest nicht zu abstrakt war. Zum einen haben sie sich jetzt echt ein bisschen gelöst von diesem Bedarf, dass die sich ähnlich sehen müssen, insbesondere in Gestalt von Prinz Charles, der sieht ihm wirklich gar nicht mehr ähnlich, der Dominic West.
Dominic West, das ist der Typ aus The Affair, eine ganz schöne Serie, ja. von ein paar Jahren. Also es gibt, glaube ich, kaum Leute, die sich so wenig ähnlich sehen wie Dominic West und King Charles der Dritte.
Aber es ist, das ist gar nicht der Punkt, den ich ansprechen wollte, weil ja natürlich immer, deswegen vorhin Stichwort Fantasy, das ist natürlich eine Fantasy-Serie, die sich so ein bisschen aus offiziellen Quellen und Zeitungsartikeln speist, also immer mal wieder wahrhaftige Momente hat, aber alle Interaktionen, die auf privater, persönlicher Ebene verlaufen, sind natürlich reine Fantasy. So, da kann man sich was schlussfolgern, aber mehr auch nicht. Und ich finde, dass insbesondere die Imelda Staunton, ihre Queen, und Elizabeth Debicki, ihre Lady Di, überspielen. Und das nimmt sehr viel Raum ein. Also diese Imelda Staunton ist ja auch die aus Harry Potter, diese, ich weiß gerade nicht,
wie so eine böse, ne?
Ja, so eine, die halt so zwischenzeitlich so das Regiment in der Hogwarts-Schule übernimmt und also wirklich eine ganz fiese Spießerin ist, so, die auch so, also so immer mit Teetassen Ambiente Boshaftigkeiten absondert. Und die ist überspielt, finde ich. Ich finde, sie legt zu sehr Wert auf die Strenge der Optik der Queen und auf dieses leicht verschrobene, anämisch abgehobene, was sie so kennzeichnet. Und die Elizabeth Debicki spielt diese Mimik und Gestik von Diana, dieses leicht von oben nach unten
dieses schauen. Dieses Weitwunder, ne?
Ja. Ja, das ist mir zu viel. So, die Geschichte ist natürlich, wird ja jetzt noch viel grandioser, als es jemals war, weil diese ganze Blase der royalen Selbstgerechtigkeit in sich kollabiert und zusammenfällt und von außen den Druck bekommt, den es eigentlich längst schon hätte kriegen müssen. Aber das heißt, die Geschichte erzählt sich von selbst spannend. Also so dieses Annus Horribilis, von dem ja auch in den Medien viel die Rede war, wo irgendwie alles brennt und die Ehen gehen
alle lassen sich scheiden
und so. Alle lassen sich scheiden, alles ganz schrecklich und so. Also es ist nach wie vor absolute High-End-Produktion. Die Art und Weise, wie es gespielt, wie es gefilmt, wie es inszeniert, wie es ausgestattet ist, das kannst du in einer historisierenden Serie praktisch nicht besser machen. Ja, ja. Aber mir ist vielleicht auch, weil es sich ein bisschen ausläuft jetzt langsam, weil man jetzt echt schon so lange dabei ist, vielleicht aber auch, weil wir langsam unsere eigenen biografischen Bezüge da reinbringen und mehr Fachwissen aus unserer eigenen Erfahrung mit da reinbringen, also so Zeitungsfachwissen. Vielleicht ist es deswegen, hält es deswegen der Realität nicht mehr auf demselben Level stand.
Ja, es ist genau das, was ich meinte in meiner Anmoderation mit dem Mysterium, was man, also ich finde, aus den ersten Staffeln hat man noch unheimlich viel gelernt. Da wurde auch noch ein bisschen mehr über die Zeit und über das Land, über England und so erzählt.
Was man musste auch mehr lernen.
Ja, man wusste es einfach nicht. Und mittlerweile ist man, gerade wenn man schon ein bisschen älter ist, so wie wir beide, halt in einer Zeit angelangt, die man selber schon ganz gut abgebildet sieht und die 90er, und damit ist natürlich ein bisschen Geheimnis flöten gegangen, und natürlich auch ist das Geheimnis schon in der Zeit selbst flöten gegangen, weil die Medien immer mehr halt covern und es immer mehr zur Soap und zur Yellow Press Geschichte wird, dieses ganze Königshaus. Ich finde, ein Pluspunkt von der Serie neben dieser überragenden Optik, also das ist wirklich mehr High-End geht wirklich nicht, allein deswegen muss man das eigentlich gucken, die Bilder sind großartig, aber es gibt auch immer noch diesen Pluspunkt des Drehbuchs von Peter Morgan, der halt einfach zwischendurch tolle kleine Geschichten erzählt, auf die man nicht gekommen wäre, die er ausgegraben hat. Und natürlich spielt jetzt aber auch, um mal wieder die kritische Seite zu beleuchten, jetzt immer mehr eine Rolle, wo man ein bisschen die echte Geschichte halt auch kennt, dass also dieses In-Between zwischen dokumentarischer oder quasi dokumentarischer Abbildung und diesen ganzen fiktiven Gesprächsszenen. Und da gab es ja zur neuen Staffel jetzt schon extrem viel Kritik, wo Leute gesagt haben, keine Ahnung, in der ersten Folge gibt es, glaube ich, ein Gespräch zwischen Prinz Charles und dem damaligen Premierminister John Major, wo der Prinz Charles andeutet, naja, er würde eigentlich das ganz gut finden, wenn seine Mutter bald abdankt und er dann König wird. Wo er sich praktisch so ein bisschen unwohl fühlt im Wartestand. Gott sei Dank wusste damals noch nicht, wie lange er noch warten muss. Aber da sagten zum Beispiel Leute, die sich auskennen, dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Hat nie stattgefunden. Und da gibt es dann durch einige Szenen, einige Behauptungen in der Serie, die halt einfach frei erfunden sind. Weswegen die Serie auch teilweise ziemlich viel Kritik
musste. Also ich habe es auch tatsächlich, die Kritik ist gewachsen mit den Jahren, weil natürlich auch die Zeit der frühen Queen-Jahre sind ja schon längst selbst in so einen Märchenkosmos übergegangen. Also das ist schon so lange her, dass es da auch keine, also jetzt durch den Tod von Philipp und Elizabeth auch schon de facto keine Persönlichkeitsrechte mehr gibt, die es da zu verteidigen gäbe. Aber die sind einfach, das ist eine verklärte Zeit, die kannst du erzählen, wie du möchtest im Grunde genommen. Und da trittst du niemandem auf die Füße. Jetzt ist es natürlich so, dass die meisten Protagonisten und Protagonistinnen noch leben und zwar teilweise noch sehr jung sind, wenn man sich die beiden Söhne von Charles und Diana anschaut, die auch eine wachsende Rolle spielen.
Ich glaube, es ist die zweite oder die dritte Folge. Erzählt ja die Geschichte von dem Dodi Al-Fayed und der mit Diana zusammen im Auto umgekommen ist und seinem Vater, also eigentlich vorwiegend wird die Geschichte von seinem Vater erzählt, sehr interessant, und selbst der lebt ja noch, ne? Der ist irgendwie Mitte 90 jetzt und ist, aber ich fand das sogar eine der stärkeren Folgen, weil es eben eine Geschichte erzählt wird, die man nicht so gut kennt, eben diese Al-Fayed-Geschichte. Ne?
Selbst solche Geschichten finde ich interessant, und man lernt natürlich auch immer noch ein bisschen was über Politik dazu, also die ist sehr lehrreich, die Serie, weil sie sich sehr viel Mühe gibt, damit die politischen Verhältnisse klar darzustellen. Also es war ja damals so mit dem, so die Queen und der damalige Labour-Premierminister Wilson. So, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass es da ein Verhältnis zu den beiden gibt. Und dann höre ich plötzlich, dass das einer der Ministerpräsidenten war oder Premierminister. Premierminister war, zu denen sie das beste Verhältnis war, obwohl sie definitiv keine Labour-Anhängerin ist. Und dieses Verhältnis damals wurde sehr, sehr interessant beschrieben. Und dann ja auch, die sind ja protokolliert gewesen, diese Gespräche teilweise. Das heißt, das hatte auch Hand und Fuß. Und hier ist es halt so, das Verhältnis der Queen zu John Major oder später Tony Blair und sowas. Da lernt man echt was darüber kennen, wie die Machtverhältnisse untereinander wirken und welche Mechanismen es da gibt und sowas. Deswegen finde ich die Serie so toll gespielt und denke, dass durch diesen Seitenstrang der politischen beiläufigen Bildung sozusagen, zusätzlich dazu, dass sie so krass unterhaltsam ist, echt noch einen Mehrwert für viele Leute hat. Das kann ich, glaube ich, echt, also allein schon deswegen würde ich dir empfehlen, diese Serie, weil du bei einer wirklich launigen Erzählweise immer noch so Fakten untergejubelt bekommst. Das finde ich großartig, selbst wenn die nicht immer stimmen.
Ich weiß, dass wir immer, wenn wir eine Folge The Crown früher gesehen haben, immer danach mindestens eine halbe Stunde, eine Stunde gegoogelt haben, wie es wirklich war oder wer das jetzt war. Und das ist auf jeden Fall ein Effekt, der sich bei The Crown einstellt und vielleicht an die Leute da draußen, die The Crown deswegen nicht sehen, weil sie sagen, Königshaus interessiert mich nicht und ich mag diese klassischen Biopics nicht. Es ist schon, es ist kein klassischer Biopic. Ne? Es ist wirklich ein große Erzählung über verschiedene Zeiten, über Politik, über Familie. Über eine sehr besondere Familie, über eine sehr besondere Institution, die es so nicht gibt. Und es ist auf jeden Fall was man mal ausprobieren sollte, wenn man noch nie in den The Crown-Kosmos eingedrungen ist. Vielleicht zum Abschluss, meinerseits zum Abschluss, nochmal zurückkommen zur Besetzung. Ich fand es wirklich absurd, dass sie dieses Mal fast schon anscheinend bewusst Leute gesucht haben, die ihren Vorbildern möglichst nicht ähnlich sehen. Also Jonathan Pryce, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler seit Brazil, großartiger britischer Mime, sieht halt null aus wie Prinz Philipp. Irgendwo stand, er sieht eher aus wie der alte spanische König Juan Carlos, muss ich ganz gar nicht so falsch liegen. Elizabeth Debicki ist ja 1,90 Meter groß. Also ja, ich finde, es ist ja unfassbar, wie diese Schauspielerin, ich glaube, sie ist Australierin, ist sie, glaube ich, ne? Wie die ist ja echt gut im Geschäft, wie die mit dieser Größe von 1,90 Meter, also ein Loblied auf die Diversität, überhaupt an solche Rollen rankommt. Weil früher hättest du wahrscheinlich, wenn du sagst, ich bin Schauspielerin und 1,90 Meter groß, hättest du höchstens irgendwie einen Freak spielen können.
Die Basketballerin.
Sie versuchen das irgendwie teilweise so ein bisschen auszugleichen. Sie ist natürlich auch deutlich größer als Prinz Charles. Aber sie versuchen es auch nicht komplett zu kaschieren. Also sie ist dann einfach so riesig.
Das ist einfach überbordendes Selbstbewusstsein der Leute, die diese Serie machen. Dass sie wissen, die Leute gucken das eh.
Und du hast recht, ich habe das Imelda Staunton, die erste Queen-Darstellerin ist, die sehr viel mehr Mienenspiel zulässt als die anderen davor. Diese Beobachtung, die kann ich auch beipflichten. Das fand ich auch. Also natürlich ist es keine schlechte Schauspielerin, aber es hat mich tatsächlich diesmal ein bisschen gestört, dass sich die Leute so wenig ähnlich sehen. Und dann gibt es dann, man kennt diese ganzen Figuren ja mittlerweile. Und dann kommt irgendwie so ein Typ den Flur entlang, wo man denkt so, hä, wer soll denn das jetzt sein? Und meine Mitschauerin sagt dann auf einmal, das ist aber jetzt nicht Prinz Andrew, oder? Der auch wirklich nur an der Frisur erkennbar ist. Ansonsten sieht der Typ komplett anders aus. Und das trifft halt wirklich auf den gesamten Cast zu. Und mich hat das tatsächlich ein bisschen gestört, muss ich sagen.
Ja, stört ein bisschen. Aber am Ende wird es aufgewogen. Also von daher glaube ich, dass sie so. Also gerade wenn man, wie ich jetzt, auch die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale gerade gesehen hat.
Ach, du hast es durchgezogen
mit Handmaid's Tale? Nicht ganz durchgezogen. So, es war auch nicht alles verfügbar. Aber das, was ich gesehen habe, so, da hat man viel eher das Gefühl, dass die Geschichte auserzählt ist.
Ja, die hat man schon seit der zweiten Staffel. Die erste Staffel war großartig und ab der zweiten ging es, glaube ich, permanent bergab.
Genau, ging ja auch die Rotten Tomatoes-Wertung und sowas ging halt konsequent nach unten. Aber nichtsdestotrotz ist die Serie auch immer noch sehr beliebt und hat auch immer noch einen hohen Production Value und eine große erzählerische Dringlichkeit und Dichte. Aber The Crown 5 hat isoliert betrachtet eine Existenzberechtigung, die das Zuschauen erleichtert. Und
auf jeden Fall,
The Handmaid's Tale ist, kann man gucken, wenn man sowieso drin hängt und sich jetzt irgendwie nicht genug davon bekommt, aber fünfte Staffel kann mal so bedeuten.
Ist das jetzt schon ein erster Screenshot, Handmaid's Tale?
Nein. Nee, okay. Ich finde, The Handmaid's Tale ist nach wie vor eine gute Serie, aber sie ist halt gemessen an dieser Wucht der ersten Staffel, die wirklich viele Leute richtig umgehauen hat, zu Recht.
Das ist ja auch die Verfilmung eines großen literarischen Werkes, eines abgeschlossenen Romans.
Ja, der Werner Herzog hat das ja auch schon mal verfilmt und so was. Also es ist ja kein Neuling sozusagen in der fiktionalen Kiste. Aber nee, meine Screenshots sind andere und wenn du jetzt nichts noch hierzu zu sagen hast.
Ich würde vielleicht als Abbinder zu The Crown, wer es nicht weiß, also Peter Morgan, der Showrunner und Drehbuchautor, hat von vornherein gesagt, er macht 6 Staffeln. Wie gesagt, 2 Staffeln haben immer den gleichen Cast und die drehen jetzt aktuell und die Dreharbeiten wurden tatsächlich, als die Queen vor 2 Monaten verstorben ist, unterbrochen, das habe ich gelesen aus Respekt, aber sie sind tatsächlich jetzt an der 6. Staffel und das soll dann tatsächlich die letzte sein, die soll bis in die frühen Nullerjahre reichen, also sie sagen, es wird nicht weitererzählt, der Tod der Queen beispielsweise, gut, da müssen sie noch eine ganze Weile weitererzählen, soll nicht mehr thematisiert werden, ich bin mal gespannt, ob sie es durchziehen und sagen, wirklich dann nächstes Jahr Staffel 6, das ist es gewesen. Aber ja, dann soll eben Feierabend sein mit The Crown. Und jetzt können wir von mir aus gerne zu den Screenshots kommen.
Du hast mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, weil du vorhin gesagt hast, wir sprechen jetzt das Thema Fußball an. Ich hatte mir gestern diese Netflix-Doku über, wie heißt die, Inside FIFA oder sowas?
FIFA Uncovered.
FIFA Uncovered hätte ich mir gerne angeguckt, aber mir ging es halt echt mies gestern Abend und deswegen habe ich das nicht geschafft.
Ich dachte, du hättest sie schon geguckt.
Nee, ich hatte sie noch nicht geguckt. Ich hatte mich nur sehr interessiert und ich habe darüber gelesen und es gab ja auch diese Doku von dem Breyer.
Jochen Breyer,
ja. Jochen Breyer, aus dem ZDF-Kosmos, so die sehr, sehr diskutiert wurde, wo ja dann auch diese Sequenz mit dem katarischen WM-Botschafter zu hören war oder zu sehen war, der gesagt hat, dass Homosexualität eine Krankheit ist und so. Das heißt, ich kann da jetzt gar nicht, wenn du das als Screenshot hast, ich kann darüber nicht diskutieren.
Ich hab tatsächlich zwei positive Screenshots. Ich dachte, den einen hätten wir gemeinsam. Das ist nämlich wirklich, also die Weltmeisterschaft ist ja so ein bisschen als Journalist auch mein Thema. Ich habe sehr, sehr viel schon dazu gesehen, sehr viele Dokumentationen. Und es gibt eben jetzt auch eine britische, ich weiß nicht, ob da auch, es kann sein, dass da amerikanisches Geld drin steckt, aber der Autor und Regisseur sind Briten. Seit Mittwoch, 9. November, laufen 4 Teile von FIFA Uncovered, eine Doku-Serie bei Netflix. Und ich kann die sehr, sehr empfehlen. Das ist eine herausragend gute Dokumentation, auch gerade, weil sie vielleicht nicht deutsch ist und nicht die deutsche Perspektive zeigt. Und auch deswegen, weil über 2 Folgen, also eine Folge ist immer so eine Dreiviertelstunde ungefähr lang, erstmal die Geschichte der FIFA erzählt wird. Also man erfährt erstmal, dass die FIFA eigentlich bis in die 70er Jahre hinein eine ganz nette, untadelige Vereinigung war, so ähnlich mit höchsten Idealen, so ähnlich wie die UN ungefähr und die übrigens aber auch sehr, sehr arm war. Es gab kein Geld und dann wurde ein Brite, so ein klassischer, ich glaube, der war Schiedsrichter und klassischer englischer Sportsmann, wurde 1974 auf dem FIFA-Kongress abgewählt und stattdessen hat der Sohn eines belgischen Waffenhändlers, der nach Brasilien ausgewandert ist und dort so noch mehr Reichtum gekommen ist, João Havelange, die Älteren kennen den Namen noch, ist stattdessen FIFA-Präsident geworden und mit ihm und seinem Adlatus Sepp Blatter, der dann auch später sein Nachfolger wurde, ist praktisch, die haben beschlossen, wir müssen jetzt mal dringend hier Geld verdienen, wir müssen als FIFA irgendwie Kohle machen, um mehr Einfluss zu gewinnen, mehr machen zu können. Und in den ersten beiden Folgen von FIFA Uncovered wird praktisch beschrieben, wie die dieses System, dieses korrupte System FIFA zwischen 1974 und heute aufgebaut haben. Das ist herausragend gut erzählt. Es hat auch, es ist auch gut gefilmt. Es ist wie ein Krimi, aber trotzdem ist es nicht so eine Doku, wo man denkt so, ach ja, jetzt haben sie wieder auf Effekt, auf Spannung gebürstet. Das ist eine herausragend gut gemachte Dokumentation. Und später geht es dann auch in der 3. Folge und 4. Folge auch um Katar ein bisschen mehr. Ich will gar nicht, es ist ja ein Screenshot, ich will gar nicht mehr erzählen, aber wer sich ein bisschen für FIFA und die Hintergründe interessiert oder vielleicht nur eine kritische Dokumentation zu dieser WM gucken will.
Wenn sie nur eine einzige Dokumentation schauen dürfen.
Wenn sie nur eine, dann schaut euch FIFA Uncovered bei Netflix an, dann seid ihr umfassend informiert.
Ja, finde ich auch, also ein guter Tipp, auch gerade wegen dieser Herleitung der FIFA-Historie in den Anfangsjahren. Das ist wichtig.
Genau, das kriegt man nämlich woanders nicht geliefert.
Ja, guter Tipp. Mache ich, danke. Ne?
Was ist denn dein Screenshot?
Also ich habe einen negativen, der auch ein bisschen Richtung Fußball geht, aber eigentlich eher ein reines Selbstbeweihräucherungsformat, ist nämlich SOS Beckham. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Ja, ich habe, David Beckham macht irgendwas,
ja, mit läuft welchem bei Disney Sender? Plus, Save Our Squad heißt SOS bei Disney Plus.
Ach, Disney Plus,
und
ja.
Und es ist eine mehrteilige Geschichte, wo er irgendwie in den Londoner Stadtteil seiner Jugend kommt und da so ein heruntergekommenes Jugendteam versucht auf Vordermann zu bringen, wie man so schön sagt. Und das geht irgendwie womöglich auch ein bisschen um die Jugendlichen, vor allem aber geht es um David Beckham, dass er seine makellose Haut und seine tollen Tattoos in die Kamera halten darf, und es nervt von der ersten Sekunde an. Okay. Kann ich nur von abraten.
Also eitle Fatzke-Doku-Serie.
Okay. Ich meine, Beckham
ist ja auch von Katar eingekauft. Ne?
Ich glaube,
es gibt niemanden, der so unfassbar, also Katar hat alles eingekauft, komme ich auch gleich nochmal zu. Aber ich glaube, David Beckham ist, glaube ich, der von Katar am meisten als Botschafter des Landes ich glaube, einen dreistelligen Millionenbetrag.
Ja. Und ich meine, der ist doof wie Knäckebrot, glaube ich. Ne? Deswegen ist es so, der schwimmt im Geld, der braucht keinen einzigen Cent mehr, um dieses Leben, das er jetzt führt, noch 50 Mal zu wiederholen.
Zeitschleifen.
Und trotzdem lässt er sich von den Arschlöchern da so schmieren. Das ist unfassbar. Also das spricht dafür, dass er wirklich, dass alle seine Gehirnzellen in der Hüftgegend liegen. Aber also umso weniger darf man sich dieses Format angucken, weil dass der Typ sich dann jetzt auch noch als Wohltäter feiern darf, das ist wirklich das Allerletzte.
Meinen zweiten Screenshot vielleicht nur ganz kurz. Du hast es schon angedeutet, ist auch nochmal Katar. Ich hatte ein Interview mit Jochen Breyer gemacht, bevor ich diesen Film sehen konnte. Das war schon sehr, sehr interessant. Das habe ich, glaube ich, auch bei Facebook reingestellt.
Der profiliert sich auch gerade wirklich sehr.
Ja, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch, und ich war dann trotzdem mal verblüfft, als ich dann Geheimsache Katar seinen kritischen Film zu der Veranstaltung sehen konnte, weil der hat ja nicht nur diesen großen Scoop gelandet, dass er diesen Khalid Salman, diesen ehemaligen Fußballstar, der halt WM-Botschafter ist seines Landes, besuchen durfte. Also man muss dazu sagen, das hat mir der Jochen Breyer auch im Interview erzählt, du darfst nicht einfach filmen in Katar. Also wie du eine Kamera rausholst, ist innerhalb von einer Minute eine Sicherheitsmann da, der dir die Kamera wegnimmt, und sie haben halt gesagt, sie möchten unbedingt Land und Leute kennenlernen, also auch mit Kataris sprechen, dann hat man ihnen erlaubt, nach langem Nachhaken, dass sie diesen Khalid Salman irgendwie kennenlernen dürfen, dass sie auch zu ihm nach Hause gehen können, wo er mit anderen Männern, weil nur Männer gucken zusammen Fußball in so einem Wohnzimmer, was nur für Männer ist, und die sagen, ach komm jetzt zum Jochen, du kommst aus Deutschland, kannst du mir diesen seltenen Porsche besorgen? Der ist ganz schwer zu kriegen. I need this car. Also alles eine unfassbar sympathische Ansammlung von Leuten. Also er hat aber nicht nur diesen Scoop gelandet, dass der Typ vor laufender Kamera sagt, und der Begleiter wollte das Interview abbrechen, Homosexualität ist eine Krankheit, unsere Kinder dürfen das nicht sehen und so weiter. Der hat ja noch weitere Scoops rausgefunden, zum Beispiel die große, dass Rummenigge praktisch auch von Katar eingekauft wurde, und da ganz viel die deutsche Fußballliga über einen TV-Vertrag, und also der hat ganz viele Sachen aufgedeckt, wenn man sich den zweiten Teil von der Dokumentation anguckt, die auch nach Deutschland reichen, weswegen man dann am Ende auch nicht mehr verwundert sein kann, warum diese WM dann, obwohl viele zwischenzeit gesagt haben, die darf auf keinen Fall in Katar stattfinden, jetzt doch in Katar stattfindet. Also findet ihr auch in der ZDF-Mediathek, Geheimsache Katar ist ein tatsächlich investigativer Film, der gleichzeitig sehr leicht daherkommt und auch sehr, sehr viel Informationsmehrwert hat.
Ja, und gerade angesichts der gewaltigen journalistischen Power, die in den letzten 10 Jahren in investigative Recherchen zu diesem Thema stattgefunden hat, trotzdem noch neue Neuigkeiten zutage zu fördern, und das mit so einem kleinen Sender wie ZDF global betrachtet. Das ist schon aller Ehren wert. Also der hat wirklich, hat da eine gute Arbeit geleistet.
Ja gut, er hat sich dann auch, bis auf diese beiden Besuche in Katar, wo er dann halt auch dieses Scoop-Interview führen konnte, hat sich halt auch mit verschiedenen deutschen Bundesliga-Managern, die unerkannt bleiben wollten, getroffen, die dann denen gesagt hat, die ihm dem Breyer erzählt haben, wie es läuft, ja, auch finanziell und das haben sie ja selbst auf die Beine gestellt. Ja. Oder hat er selbst auf die Beine gestellt.
Sehr sehenswert. Sein Team.
Ja. Hast du noch einen Screenshot?
Oder ich habe noch einen positiven, ja, weil jetzt also
dann, ein
positiver
Negativ. Dann wende mal unsere 16. Folge. Oder haben wir 17 heute? Ich habe es am Anfang gesagt. Binde mal unsere heutige Folge ab mit deinem Screenshot.
Mit einer Serie, die hatten wir auch ganz kurz auf der Agenda, sie vielleicht länger zu besprechen. Die heißt Lamia. Es läuft in der ARD-Mediathek. Ich weiß nicht, hast du sie gesehen? Oder?
Ich habe nur ganz kurz reingeschaut. Es ist wieder ein deutsches Krimi-Format.
Ne? Nein. Nee, dann verwechselst
du das. Ach nee, dann ist es was anderes.
Ja, Lamia ist, das ist ein Culture-Clash-Format.
Das war die andere Serie, die wir im Gespräch hatten, ja.
Ja, und läuft in der ARD-Mediathek sechsmal so um die 20 Minuten, also relativ kurz. Und geht um eine algerische Berlinerin oder eine Berliner Algerierin. Also ich vermute mal, sie hat einen deutschen Pass. Ihre Eltern sind irgendwann aus Algerien in die DDR eingewandert. Und nach der Wende dann haben sie die, oder so um die Wendezeit herum, haben sie die Lamia bekommen. Und oder danach, die ist jetzt so Mitte 20. Und die ist auf der Suche nach Liebe und Unabhängigkeit in einer sehr beengten kulturellen Blase, dieser algerischen Blase, die muslimisch ist und sich sehr, sehr klare Vorstellungen davon macht, wie eine Frau darin zu agieren hat. Und sie ist aber alles andere als eingezwängt, sondern sehr, sehr freiheitsliebend und möchte da raus, studiert auch und so. Entwickelt aber gleichzeitig so eine Zugewandtheit zum Islam. Also er lernt einen Typen kennen, den sie ganz süß findet und beide versuchen halt ihren Weg zu finden, gleichzeitig westlich im Sinne von nicht islamisch orientiert zu sein, aber dem Glauben ihrer Vorfahren halt zu pflegen. Und das ist gar kein Culture Clash, weil Culture Clash Formate normalerweise immer so zwischen deutscher Mehrheits- und immigrierter Minderheitskultur clashen lassen. Und diese clasht halt wirklich fast ausschließlich innerhalb dieser algerischen Community.
Also eher so ein Blick in diese Kultur rein. Junge, islamische Großstadt.
Genau, also mit einer Familie, wo nicht so richtig harte fundamentalistische Kanten drin sind, aber die alle schon sehr viel traditioneller denken und ticken. Und das ist ein hervorragender, sehr, sehr kurzweiliger, sehr kluger, sehr präziser und sehr, sehr liebevoll gespielter Blick in eine Subkultur, die gar nicht mehr so subkulturell ist, weil die einfach zu groß ist dafür und weil es zu viele Menschen gibt, die in dieser Subkultur drin hängen. Und so wir uns halt auch einfach mal damit anfreunden und abfinden müssen, dass die halt Teil des Ganzen sind und nicht nur irgendwie so ein kleiner Randaspekt der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und das erzählen die auf eine, ich glaube, die ist so ein bisschen so firmiert unter Dramedy. Es hat manchmal so humorvolle Momente, hat manchmal so ein bisschen melancholische Momente und ist wirklich sehenswert. Also ich war mir anfangs auch nicht sicher, ob ich die gut finde, weil die Hauptdarstellerin auch nicht so perfekt spielt. Aber Lamia, die Mediathek, 6x20 Minuten, geht auch relativ schnell, guckt euch das mal an. Das ist wirklich ein interessanter Blick auf eine andere Art des Deutschseins.
Schön. Wunderbar, damit sind wir wieder mal durch mit unserer Folge am 11. November. Ich rufe euch nochmal dazu auf, schreibt uns, schickt uns Anregungen, macht Bewertungen in den Abspielstationen, wo ihr uns hört. Das hilft uns auch immer ein bisschen weiter, neue Hörerinnen und Hörer zu kriegen. Und ansonsten werden wir uns dann in 14 Tagen wieder was Nettes überlegen für euch. Ne?
Ich hoffe es. Ja? Es gibt Herbst ist voller neuer, interessanter
Formate. Der Herbst ist voller Überraschungen.
Obwohl jetzt Fußball-WM, mal gucken, ob da
wirklich aber so viel Neues kommt. Die Streamer machen ja trotzdem weiter und ich habe ja tatsächlich gestaunt, ein weiterer neuer großer Streaming-Dienst, Paramount Plus, die starten ja wirklich am 8. oder 9. Dezember, also mitten in der Fußball-WM. Da gibt es auch ein paar interessante Formate, auch große Serien, die unterm Radar bis jetzt liefen als Lizenzware bei anderen, die jetzt im großen Schaufenster bei Paramount Plus stehen. Gut, ich glaube, mit unserer nächsten Ausgabe sind wir noch nicht ganz beim Paramount Plus Start. Da sind wir ja dann nochmal so Ende November unterwegs. Aber wir werden auf jeden Fall uns bemühen, wieder 3 oder 4 oder 5 interessante Sachen für euch rauszusuchen.
Ja, aber vielleicht mit einem kleinen Delay, weil ich bin, wie gesagt, in der Woche, wo wir produzieren, in Baden-Baden und komme erst am Samstag wieder.
Also wir werden das irgendwie klären.
Wir kriegen das irgendwie.
Abonniert uns, das würde uns am meisten Freude machen. Und dann kriegt ihr die neue Folge automatisch ausgespielt. Und wir freuen uns auf euch. Und bis dann, alles Gute.
Tschüss. Auch eine noch, der Fernsehpodcast.